Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Medienquartett.
Ich finde es immer ein bisschen befremdlich, wenn wir als Journalisten darüber sprechen, dass es doch schade sei, dass im Bundestag beispielsweise oder in den Landtagen fast nur noch Akademiker sitzen und gleichzeitig in unserem Beruf Leuten den Quereinstieg irgendwie verunmöglichen.
Klare Worte vom Politikchef der neuen Ruhrzeitung, gesagt in der NDR-Sendung ZAPP. Jan Jessen war Krankenpfleger, spielte in einer Punkband, bevor er zufällig zum System Presse, konkret zur Zeitung kam. Er glaubt, dass Journalistinnen und Journalisten immer häufiger aus einer Blase heraus begutachten, analysieren, kommentieren. Und er sieht Gefahr, dass sich Journalismus entkoppelt von Teilen der Gesellschaft. In Zeiten eines wachsenden Vertrauensverlusts in traditionelle Medien, in Zeiten, in denen jeder zum Publizisten werden kann, welche Schlüsselfähigkeiten, Ausbildung und welche Erfahrungen sollten professionelle Journalistinnen und Journalisten heute mitbringen? Ist der übliche Berufsweg mit Studium und dann Volontariat, dessen Zugang meist ein Höchstalter hat, angemessen oder braucht es wie früher ganz andere Zugänge zur journalistischen Profession? Willkommen zum heutigen Medienquartett mit Christian Flotter am Mikrofon und der Frage: Mehr Lebenserfahrung und Bürgernähe. Welche Art von Journalistinnen und Journalisten brauchen wir? Und mit dabei heute Abend ist Henriette Löwisch. Die ist studierte Diplom-Journalistin, hat beim ORF gearbeitet, war unter anderem leitende Redakteurin der Nachrichtenagentur AFP in Berlin und sie war dann 8 Jahre Leiterin des universitären Masterprogramms für Umwelt- und Wissenschaftsjournalismus in Montana in den USA. Und seit 2 Jahren ist sie die Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München. Und an ihr, an dieser Schule, haben viele derzeit aktive Journalistinnen und Journalisten ihren Berufszugang erworben. Und im Webauftritt der Schule heißt es, die Absolventinnen und Absolventen bildeten das Rückgrat der professionellen Medien in Deutschland. Frau Löwisch, wie werden Sie denn heute möglichen anderen Anforderungen an Voraussetzungen gerecht?
Also es ist auf jeden Fall so, dass wir, ich nenne es mal, in eine komplexere Welt oder eine immer komplexere Welt ja steuern, ob es jetzt um Digitalisierung oder um andere technische Veränderungen geht. Und ich glaube aber, deswegen sollten wir nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern wir müssen eben ebenso komplexe Antworten finden auf genau solche Fragen. Welche Journalisten brauchen wir oder wie müssen Journalisten ausgebildet werden? Wir brauchen, glaube ich, nach wie vor das Handwerk und eigentlich noch viel mehr als vorher. Das Handwerk ist viel komplexer geworden, des Journalismus. Dass wir
durch Online beispielsweise, genau, solche, genau, Techniken.
Social Media und so weiter. Ethik ist eine ganz große Frage, die dringend zu einer journalistischen Ausbildung gehört. Aber es gehört eben auch Vielfalt dazu. Und das Wort Vielfalt, glaube ich, muss man sehr offen interpretieren. Also es gehört Vielfalt der Interessen dazu, der Perspektiven, aber natürlich auch der Herkunft oder der Lebenswege.
Ja, Stichwort Herkunft. Es gibt Erhebungen, die zeigen, dass gerade an den Journalistenschulen, die es in Deutschland gibt, an den Ausbildungseinrichtungen ganz überwiegend Akademikerinnen und Akademiker dort unterwegs sind, beziehungsweise die meisten sind und kommen aus Akademikerfamilien. Das heißt, sie haben schon eine gewisse Perspektive, die sie mitbringen, auch aus Kindheit und Jugend. Würden Sie da Komplexität dann doch nochmal anders sehen, was den Zugang angeht?
Also es ist so, dass das ist sicher richtig, wobei das nicht alle betrifft. Also manchmal betrachten wir auch Lebenswege zu schlicht. Inzwischen ist es auch schon viel schwieriger, wenn man zum Beispiel von einer alleinerziehenden Mutter erzogen worden ist und so weiter. Aber es ist bestimmt so, wir brauchen mehr Journalistinnen und Journalisten, die aus allen Teilen der Gesellschaft kommen, ganz
klar.
Wie ist
denn bei Ihnen an der Schule? Kommen da alle, haben alle dort ein Studium hinter sich und kommen
dann
zu Ihnen?
Nö, überhaupt nicht, weil die DJS, die gibt es seit 70 Jahren und seit 70 Jahren kann man an der DJS sich bewerben und einen Ausbildungsplatz bekommen mit einer Lehre oder dem Abitur. Das sind die Grundvoraussetzungen.
Und da gibt es welche, die tatsächlich auf diesem Weg zu Ihnen kommen und nicht zwingend über ein Studium gehen.
Genau, also immer eine Minderheit, das räume ich gerne ein. Aber es gibt diese Möglichkeit, also sozusagen Frank A. Meyer zum Beispiel, hätten wir sicher genommen an der Journalistenschule. Ich weiß nicht, ob er sich je beworben hat.
Was für eine fantastische Brücke, denn der sitzt jetzt neben Ihnen und er ist ursprünglich gelernter Schriftsetzer und ist eng auch als ein früherer Chefredakteur dem Schweizer Medienhaus Ringier verbunden. Von Basler Zeitung bis Cicero oder auch der Dreisat-Sendung Vis-à-vis unterwegs bzw. unterwegs gewesen. In der Schweiz hat er sich sehr für die Journalistenausbildung engagiert. Herr Mayer, welche Art von Journalistinnen und Journalisten brauchen wir in heutigen medialen Zeiten, die Frau Löwisch ja schon aufgezeigt hat?
Also, wir haben ja den Begriff Quereinsteiger gehört. Und der Begriff sagt ja eigentlich alles aus. Dass jemand, der nicht studiert hat, ist ein Quereinsteiger. Für mich
oder
nicht.
Was anderes gemacht hat, vom ganz anderen Beruf kommt.
Ja, ja, nein, ein Quereinsteiger, sobald er nicht studiert hat, nennt es interessant. Sagt viel aus. Ich bin seit 34 Jahren verantwortlich für die Ringier Journalistenschule. Ich war das als Vorstand und jetzt präsidiere ich die Stiftung, in der diese Schule arbeitet. Und mein Konzept für diese Schule, das ich gewollt habe und durchgesetzt habe, ist, 50% der jungen Leute, die dort kommen, dürfen nicht von der Universität kommen. 50% sind Frauen, das ist sowieso klar, aber 50% sind Leute, die aus einem Beruf kommen. Aber ich sage immer, es ist auch ein Weltumsegler möglich oder ein Knastbruder, der sich gebessert hat. Sie sollen aus dem Leben kommen. Also diese Karriere, eben Karriere, Kreissaal, Hörsaal, Ratssaal oder Redaktionssaal, das geht nicht. Das lehne ich vollkommen ab. Und entsprechend ist auch die Ausbildung. Die Ausbildung ist ganz, ganz konkret in den Redaktionen. Und ich habe diese Schule, die früher nur eine Schule war, und die haben die Nase hochgetragen, habe gesagt, es wird eine Gewerbeschule. Als Schriftsetzer war ich in der Gewerbeschule. Man ist in der Redaktion und dann hat man diese Woche in der Schule. Man ist ein Lehrling. Man muss das mal runterholen. Und was das Ziel ist, dass wir Lebensläufe haben bei den Journalisten und nicht Karrieren.
Sie haben vor 13 Jahren etwa schon gesagt, wir bewegen uns am liebsten untereinander als Journalisten. Neben dem Arbeitsbildschirm ist die Medienszene unsere enge Heimat geworden. Wollen Sie das mit diesem Ansatz durchbrechen, dass man nur untereinander herum?
Ja, es hat sich ist ja schlimmer geworden. Also das ist ja, ich würde sagen, noch hermetischer geworden, wie ich das gerade in Berlin erlebe. In der Schweiz ist es nicht ganz so, aber hier erlebe ich es als wirklich als eine, Sie haben gesagt, Blase. Man ist einfach unter sich. Und das aufzubrechen, Journalistinnen und Journalisten auszubilden, die Widerständler sind dagegen, die in ihrer Eigenständigkeit auch am Redaktionstisch sagen, ich sehe das so, auch wenn der Chefredakteur es so sieht, die ausbrechen, die Konflikte wirklich ausleben können, die neugierig sind aufs Leben und nicht auf Wikipedia. Das müssen wir haben.
Also Lebenserfahrung, so haben Sie es auch gesagt vor 13 Jahren, in Form von 5 Paar Markenjeans, die auf Schulbänken durchgescheuert wurden, die reichen nicht,
um in den Journalismus zu kommen. Nein, die reichen nicht. Aber das ist der klassische Lebenslauf jetzt.
Frau Löwisch, was machen Sie, damit das nicht so ist? Was können Sie denn übernehmen möglicherweise von dem, was Herr Mayer dort in der Schweiz macht?
Also eine Quote gibt es bei uns nicht. Weder eine Frauenquote noch eine irgendwie Herkunftsquote. Das heißt, und das möchte ich auch nicht, das heißt, für mich ist die Aufgabe, ich glaube, unter Leuten, die nicht diesen klassischen Weg genommen haben, Studium, Kommunikationswissenschaft oder sowas in der Richtung, sozusagen darum zu werben, dass sie sich für den Beruf des Journalisten oder der Journalistin interessieren. Das ist zum Teil nicht so einfach, weil dadurch, dass der Journalismus ja so unter Beschuss ist in der Öffentlichkeit, viele Leute das auch nicht mehr so als so attraktiven Beruf ansehen. Also wir sind weit weg von dieser Zeit, die vor 10 Jahren noch war. Alle wollten in die Medien, alle wollten was mit Medien.
Irgendwas
aber
mit
Frau,
Medien.
Herr Mayer. Frau Löwisch, es geht mir gar nicht um die Frauenquote. Es ist ja schön, mal eine Frau das sagen zu hören. Das ist gerade so spektakulär. Es geht aber nicht um die Frauenquote und nicht um die Berufsabsolventenquote einzuführen. Ich habe nichts eingeführt. Ich habe die Akademikerquote abgeschafft und die Frauenquote, die Männerquote abgeschafft. Es geht um das Abschaffen einer Quote. Akademikerquote, das haben sie auch in der Politik. Ihre Misere kommt ganz stark davon, dass auch die Politik sich gehört ja zusammen mit dem Journalismus. Mein Lieb, in Berlin finden Wohnzimmergespräche mit Frau Kramp-Karrenbauer statt. Das ist ja nett. Da sitzt man so zusammen. Man ist
mit den Journalisten
und geht raus. Und dann ist man wie unabhängig die nächsten vier, und ich sage nicht die ganze Zeit, aber die nächsten 48 Stunden, die nächste Woche. Wie unabhängig ist man noch nach diesen Dingen? Das ist für mich unerträglich.
Das ist die Perspektive eines Schweizers, der in Deutschland seit 15 Jahren oder in Berlin seit 15 Jahren lebt. Aber lassen wir uns jetzt doch die Perspektive aus der Wissenschaft einmal mit hereinholen. Wiebke Loosen, von Hause aus Kommunikationswissenschaftlerin, ist Professorin an der Uni Hamburg und als Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Medienforschung dort in Hamburg auch tätig. Ein Schwerpunktthema von Ihnen ist die Transformation von Journalismus in einer sich verändernden Medienlandschaft, und nun verändern sich ja auch Haltungen und Erwartungen aus der Gesellschaft heraus gegenüber professionellem Journalismus. Was hat da Wissenschaft beizutragen für Erkenntnisse?
Wir bereiten gerade ganz aktuell eine repräsentative Bevölkerungsumfrage vor, wo wir genau das rausfinden wollen. Wie sind eigentlich die Erwartungen an Journalismus heute? Und zwar machen wir da einen kleinen Trick. Also seit vielen, vielen Jahrzehnten befragt man Journalisten und Journalistinnen über ihr Rollenselbstbild. Ja, da gibt es so, was will man in seinem Beruf erreichen? Und da sagen die allermeisten in Deutschland, aber auch international, die Realität so abbilden, wie sie ist, das Publikum möglichst neutral und schnell informieren, also alles das, was man so unter objektiven Journalismus zusammenfassen würde. Und wir machen jetzt den Trick, dass wir diese Skala, mit der man sonst immer Journalisten befragt, auf die Publikumsseite übertragen, um rauszufinden, was erwartet eigentlich die Bevölkerung im Hinblick auf diese Dimensionen an Journalismus. Und
Was sind Ihre Hypothesen? Was können Sie da erwarten? Gucken Sie mal ein bisschen in die Glaskugel.
Genau. Also es gibt schon Vorwissen aus anderen Studien, ja, wo wir das auf qualitativem Wege schon abgefragt haben oder auch auf kleinerer Fallstudienbasis. Und da sehen wir, dass die Erwartungen an Journalismus relativ stark den klassischen Erwartungen an Journalismus entsprechen.
Sagen Sie mal ein, zwei,
neutrale Abbildung der Realität beispielsweise. Ja. Oder auch Kritik und Kontrolle der Mächtigen, ja, also was man eher so dem investigativen Journalismus zuordnen würde. Also das, was Journalismus will und was er soll in den Augen der Bevölkerung, das liegt gar nicht so weit auseinander, wenn man auf dieser Ebene fragt, wie ich das gerade beschrieben habe.
Der Herr Mayer könnte da in Schwung kommen, wenn er die Realität anschaut, zumindest in einigen Bereichen.
Ja, bestimmt komme ich da. Bin ich im Schwung? Ich guck's ja an, und die Gründung von Cicero, die ich ja befördert habe, ich war eigentlich Mitgründer von Cicero, ist aus dieser Idee gekommen, etwas zu schaffen,
wo
in einem anderen Denken man sich übt. Nicht immer in einem, das mir passt. Ich will nicht Journalisten, die denken wie ich. Ich will Journalisten, die intelligent nicht denken wie ich, weil so wie ich denke ich ja schon selber. Also brauche ich das ja nicht noch bestätigt zu haben. Und da muss ich schon sagen, da fehlt mir viel. Es ist ja auch interessant, dass Sie haben von objektivem Journalismus und dann den Begriff neutrales Darstellen, das kann keiner, es gibt keinen objektiven Journalismus. Darum ist umso wichtiger, dass die Pluralität, oder heute redet man von Diversität der Gesellschaft in den Lebensläufen, in den Zugängen zum Beruf schon abgebildet ist, weil die Objektivität ergibt sich eigentlich nur durch die Pluralität und nicht durch den einzelnen Journalisten.
Da sprechen Frau Professor Loosen, das ist ein wichtiger Punkt. Diversität ist ja gerade das neue Zauberwort. Ne?
Ich komme jetzt nochmal auf die Objektivität. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Denn ich würde sagen, wir erleben ja sowas gerade wie eine Erschütterung unseres Glaubens in die Objektivität. Ja? Im Journalismus selbst, aber natürlich auch in den Augen der Bevölkerung. Und es hat was damit zu tun, wie wir es im Einspieler gehört haben. Jeder ist Publizist. Ja? Also wir haben eine Vervielfältigung der Realitätsbeschreibung, nämlich nicht nur die vom Journalismus. Und plötzlich merken wir als Gesellschaft, wie das auseinanderfällt. Das ändert aber nichts daran, dass die Erwartung an Journalismus, die Welt objektiv abzubilden, immer noch ganz, ganz hoch ist. Im Journalismus selbst und auch in dem, was Mediennutzerinnen und Nutzer erwarten an den Journalismus. Und was wir da jetzt an Veränderungen sehen, sind ja so Sachen wie, sag mal, Transparenzoffensiven, dass Journalisten versuchen oder mehr und mehr erklären, wie sie ihre Arbeit tun. Ja? Das heißt ja auch nicht umsonst, Transparenz ist die neue Objektivität. Ja, und das sind alles so Veränderungen, die sich daraus erklären, ja, dass eben viele das Gefühl haben, okay, mit der Objektivität, das ist ganz schön schwierig.
Da schließt sich der Kreis für unser Quartett möglicherweise. Was ist aus Biografien und journalistischer Arbeit Einzelner für diese Zukunft von Journalismus zu lernen? Im Quartett heute Michael Obert mit dabei. Er schrieb große Reportagen für die SZ, die Zeit, Geo, aber auch The Sunday Times Magazine. Und sein Regiedebüt, ein Kinodokumentarfilm über einen US-Amerikaner, der seit 25 Jahren im zentralafrikanischen Regenwald unter Pygmäen lebt und mit seinem Sohn, einem Pygmäenjungen, dann eine Reise nach New York City unternimmt, der schaffte es in die Vorauswahl für die Oscars. Und 2017, Herr Obert, haben Sie die Reporterakademie Berlin gegründet. Was vermitteln Sie dort über Ihre Vorstellung von Journalismus?
Ja, ich habe die Reporterakademie gegründet, weil ich einen Beitrag leisten wollte, um den Qualitätsjournalismus zu stützen als zentrale Säule einer vitalen Demokratie und weil ich einfach gemerkt habe, selbst in meiner journalistischen Tätigkeit ebenso wie als freier Dozent an Journalistenschulen, dass es da eine Ergänzung braucht, dass Journalistenschulen in der Regel eine sehr, sehr gute Arbeit machen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen aber, wenn sie da rauskommen, ein Handwerk beherrschen, da ist noch Luft nach oben in der Regel. Ich meine, wenn ein Schreiner aus der Lehre kommt und er soll gleich eine Designküche bauen, ist er möglicherweise auch überfordert. Und da ist, also was ganz wichtig ist, ist, dass junge Journalistinnen und Journalisten nach den Schulen noch Möglichkeiten haben, ihr Handwerkszeug zu polieren, zu vertiefen. Und zwar nicht nur die ersten paar Jahre, sondern an die Reporterakademie kommen eben auch Leute, die schon seit 10, 15, 20 Jahren im Journalismus sind und immer wieder auch Notwendigkeit spüren, sich auszutauschen und Werkzeug aufzupolieren, um da dran zu bleiben.
Ganz große Stories gemacht mit entsprechend aufwendigen Recherchereisen, die entsprechend logistisch vorbereitet werden müssen. Was bringen Sie denen bei? Wo ist da die Luft nach oben? Können Sie das spezifizieren? Was braucht man noch für ein Rüstzeug dann, um wirklich in eine ganz andere Dimension vorzustoßen?
Na, ich persönlich stehe, wir reden hier die ganze Zeit vom Journalismus, der ist ja sehr breit aufgestellt. Ich selbst brenne für das Genre der Reportage. Das habe ich zwei Jahrzehnte lang sehr leidenschaftlich selbst praktiziert, Schwerpunkt Afrika und Nahosten. Und ich glaube, dass im Auslandsressort ebenso wie in den Inlandsressorts vor allen Dingen sowas wie sauberes Recherchieren, Umgang mit Protagonisten, richtige Protagonisten suchen, Bürgernähe ist gefallen, Realitätsbezug, an der Basis unterwegs sein, gut hinhören, die richtigen Fragen stellen, dass man das dann auch in den Genres, auf die man sich als Journalist dann spezialisiert, nachdem man auf einer Schule in der Regel einen ganz breiten Überblick bekommen hat, da in die Tiefe zu gehen und da arbeiten wir eben an der Akademie, an der Form der Reportage.
Ja, allein in der Welt dann unterwegs und sich bewähren, behaupten, Auge und Ohr zu sein für andere, das lädt ja auch ein zu Märchen aus Tausend und einer Nacht. Hat der Fall Relotius Sie da überrascht?
Hat mich schon sehr überrascht, also schockiert, würde ich sagen. Mhm. Ne?
Ist das nicht aber ein Stück einladend? Sie sind allein unterwegs in der Welt und müssen etwas oder wollen etwas mitbringen, dass da Dichtung und Wahrheit manchmal eine scharfe Grenze bilden.
Also die meisten von uns sind nicht alleine unterwegs. Ich zum Beispiel kann mich nicht erinnern, also vielleicht in zwei Fällen von 50 Reportagen.
Wer ist mit Ihnen?
Normalerweise sind wir im Team unterwegs, Fotograf, Text. Und ist auch wichtig, gerade in diesen investigativen Zusammenhängen, ein Team zu sein, das Augen und Ohren gemeinsam offen hält.
Herr Obert steht aber für einen Teil des Journalismus, der immer mehr wohl nicht verschwindet, aber an den Rand gedrängt wird. Herr Mayer, Sie haben ja festgestellt, dass der Beruf sich von einem Laufberuf zu einem Sitzberuf verändert hat. Also man guckt die Welt durch den Arbeitsmonitor, oder wie?
Na, ich möchte noch kurz auf das Gespenst Relotius eingehen. Ist ja eher ein Gespenst, man weiß ja eigentlich nicht, wie er aussieht, oder man hat es schon vergessen.
Die Fälschung, die im
Spiegel. Der hat natürlich nicht einfach gefälscht. Der hat vorhandene Wünsche erfüllt. Nicht unbedingt ausgesprochene, aber er genau erfüllt, was im Moment diese Blase so will. Also Wenn er dann irgendwohin an die mexikanische Grenze, wusste er, jetzt muss, Trump ist schlecht, die Mauer ist schlecht, stimmt ja auch, ich muss das erfüllen. Oder dann irgendein Kind aus Syrien, das ist gut, da muss ich das Märchen erfüllen. Das war ein Erfüllungsgehilfe dieses Journalismus, der in Deutschland, und in Deutschland ist zu böse, vor allem in Berlin wirklich gepflegt wird und in Hamburg und in dieser, wie soll ich dem sagen, das sage ich gern, in diesem Kita-Plattform namens Spiegel Online. Also das ist der Ausfluss von dem. Auch die Reportage war nicht mehr hingehen und sagen, was man erlebt, sondern erfüllen. Und insofern ist der Relotius mehr als ein Fälscher. Er ist ein Symptom. Und ich glaube, dass wir Journalisten brauchen, die wirklich zwei Begriffe als wichtig erachten, mehr noch als Objektivität. Die Dinge erklären, und zwar, jetzt lassen wir die erste Silbe weg, klären. Und die Dinge begreifbar machen, da komme ich zu meinem Beruf, greifbar machen, die erste Silbe weg. Ich habe mit Blei gearbeitet als Schriftsetzer. Damals gab es noch Blei, den Beruf gibt es nicht mehr. Und dieses Blei heißt, ich konnte die Schrift greifen. Noch heute, wenn ich schreibe, habe ich so ein Gefühl, dass ich die Sätze greife, abwäge. Ich habe sie fast physisch in der Hand. Dieses Greifbarmachen für den Bürger, für die Bürgerin, dass sie die Wirklichkeit wie greifen können, dreidimensional machen, das scheint mir ganz entscheidend, wo auch immer man ist.
Aber das ist ja gerade das Charakteristikum der Darstellungsform der Reportage. Also jedenfalls theoretisch. Ja.
Also ich würde auch kurz einspringen wollen.
Der große Reportage-Fachmann.
Sagen wir mal, jemand, der Reportage zwei Jahrzehnte lang gelebt hat.
Als Quereinsteiger.
Ja. Ohne Journalistenschule. Der einfach angefangen hat, sich das alles selbst zusammenzusuchen und es dann 20 Jahre lang gelebt hat. Die Reportage, das Unterwegssein als eine Art zu leben, für sich selbst entwickelt hat. Zur Ehrenrettung dieser Form auch ganz klar zu sagen, das ist die Form, die wir brauchen. Menschen, da bin ich genau bei Herrn Mayer, Menschen, die da rausgehen, echte Menschen, die da rausgehen, echten Menschen begegnen und dort echte eigene Erfahrungen, Erlebnisse sammeln und die transzendieren in Text. Und zwar einen Text, der natürlich journalistischen Grundsätzen zu folgen
hat. Oder auch Bilder eben, Sie sind ja auch Dokumentarfilmer. Das würde mich jetzt interessieren, Frau Löwisch, Sie sind die Leiterin der Deutschen Journalistenschule. Was ist da dran? Was setzen Sie um? Was sollte mehr umgesetzt werden? Und Frau Professor Losen, dass Sie dann das wissenschaftlich einordnen, was da vielleicht gewünscht wird oder stärker vonnöten sein könnte.
Also rausgehen, zu den Menschen gehen, Dinge greifbar machen, Dinge erklären und klären, ist genau das, was die Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule lernen. Punkt. Also das ist einfach de facto, das ist unsere Aufgabe. Und jetzt geht es natürlich ums Detail. Also was ziehen wir für Konsequenzen aus, oder was ergibt sich zum Beispiel aus dieser Diskussion um den Fall Relotius an der Journalistenschule? Der Vorteil unserer Schülerinnen und Schüler ist, die sind in dem Moment an der Schule. Das heißt, es gibt tatsächlich auch einen Kontext, in dem sie darüber diskutieren können. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein wirklicher Vorteil. Und zu erörtern, was steckt dahinter? Ist es ein Symptom? Für was ist es ein Symptom? Und es gibt für uns auch immer die Möglichkeit, unseren Lehrplan zu überprüfen. Das ist der Vorteil bei einer Schule. Wir sind ja eine unabhängige Schule, keine Universität. Das heißt, wir können relativ schnell reagieren. Also jetzt führen wir zum Beispiel so eine kleine Unterrichtseinheit ein, die heißt das Recherchedokument, einfach um sich zu vergewissern, wie zeichne ich eigentlich auf und wie kann ich hinterher beweisen, wenn ich keinen Fotografen dabei hatte, wo das herstammt, die Informationen, die ich habe.
Frau Professor Losen, welche Bedeutung könnten denn auch Wirklichkeitswahrnehmung und Darstellung haben Akademisierung und die heute praktizierte Zugangsregelung zum Beruf, also Volontariat, und dann geht's los, auf Was sind da die Zusammenhänge der Wirklichkeitswahrnehmung und Darstellung dann, wenn ich solche Voraussetzungen habe und dann in den Beruf gehe?
Der Zugang ist ja das eine. Die tatsächliche Sozialisation, die findet ja dann im Beruf statt. Ja? Also in der Redaktion oder in dem Umfeld, in dem man eben arbeitet. Das weiß man schon ganz lange aus der Forschung, dass also die entscheidende Sozialisation, wie arbeitet man als Journalistin, als Journalist, eben on the job passiert. Damit will ich jetzt gar nicht bestreiten, dass unterschiedliche Zugänge und Herkünfte eine Rolle spielen und auch wie divers Redaktionen zusammengesetzt sind. Tatsächlich ist es aber super, super schwer, darüber Vorhersagen zu machen. Was wir wissen, ist, dass die Professionalisierungsnormen wahnsinnig stark wirken. So, es gibt ja auch immer mal wieder die Idee, haben wir einen anderen Journalismus, wenn mehr Frauen in Redaktionen sind? Mhm. Ja, ist schwierig nachzuweisen. Was man eben weiß, ist, Professionalisierungsnormen spielen eine ganz, ganz große und entscheidende Rolle und eben je nachdem, in welcher Redaktion man ist. Ich möchte jetzt noch mal eben anschließen an das, was Sie gerade gesagt haben zur Änderung des Lehrplans. Genau, ich habe im letzten Semester ein Seminar zur Medienethik und Medienkritik gegeben und da ist Relotius mitten reingeknallt. Ne? Also das hat uns natürlich dann auch intensivst beschäftigt. Und da ist auch auf Seiten der Studierenden die Verunsicherung natürlich groß und auch die Reaktion, die sie dann bekommen in ihrem Umfeld. Ja, und sowas studierst du. Die Spezialität dieses Studiengangs wiederum ist, dass es hochschulgebundene Journalistenausbildung ist, die mit der Idee eben startet, ja, es macht auch Sinn, Journalistik zu studieren. Und da gibt es ja auch in der Praxis ganz unterschiedliche Ansichten darüber. Also häufig werden die Absolventen eher kritisiert dafür, dass sie ein solches Fach studieren. Ja, und die Attitüde ist, man kann alles studieren, bloß nicht Journalistik.
Also deshalb sitzen wir ja auch in dieser Runde zusammen, wo ganz andere Erfahrungen auch mit hineinspielen in diese Professionalisierungsnormen.
Meine persönliche Erfahrung ist wie bei Ihnen, Herr Robert, ich bin einfach Journalist geworden. Ich habe behauptet, ich bin's. Und damit war ich's. Und dann habe ich meinen Beruf erlernt, indem ich nämlich andere ausgebildet habe. Sicher 30. Und ich würde sagen, sind alle etwas geworden, würden das auch bestätigen. Mit einer Leidenschaft habe ich die ausgebildet. Und ich hatte in der Früh auch einen journalistischen Vater, nannte man das damals. Später als Bundeshausjournalist, also bei dem Parlament, Regierung, wie hier in Berlin, im Reichstag oder wie das heißt, da hatte ich dann sogar eine journalistische Mutter, also eine Frau, eine ältere Dame, das war damals ganz selten, die hat mich unter Fittiche genommen und habe ich gelernt. Warum sage ich das? Sie reden von Sozialisierung. Diese Sozialisierung, wo man durch Bezug zu einem Menschen, der mit Leidenschaft Lehrmeister wird, das ist die Handwerksbezeichnung, Lehrmeister wird von einem Menschen, der Journalist wird, von einer Journalistin, das ist die beste Sozialisierung als Journalist überhaupt.
Der Quereinsteiger, vielleicht, Michael Obert, vielleicht doch noch mal dazu. Wie ist Ihre Sozialisierung dann geworden, dass Sie in die Welt hinausgegangen sind und die großen Reportagen mitgebracht haben, auch große Filme gemacht haben? Wo ist da Ihr Vater, Ihre Mutter gewesen, die Sie unter die Fittiche genommen hat? Oder was kann Ihr Beispiel einbringen in diese Diskussion?
Also mein Vater, meine Mutter war die Welt und ist die Welt. Die Neugier auf die Welt. Und ich nehme das, diese brennende Neugier, auch den Wunsch, hat man ein japanischer Dichter im Mittelalter mal gesagt, wenn du was über den Kirschbaum wissen willst, geh zum Kirschbaum. Ja? Etwas, was heute vielleicht schnell zu kurz kommt, weil ich kann den Kirschbaum ja mit einem Mausklick erkunden, aber es ist eben trotzdem noch ein riesengroßer Unterschied. Und dieser Unterschied, der ist wichtig, und diese Neugier, diese brennende Neugier, das Bedürfnis, etwas selbst zu erfahren, selbst zu ergründen, selbst einzuschätzen und es dann selbst zu transzendieren in Texte, den ich zurückbringe, um in meiner Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen, das ist ein Bedürfnis, das nehme ich bei fast allen jungen Kolleginnen und Kollegen wahr. Und zwar unabhängig davon, woher sie kommen und ob sie aus dem Studium kommen. Die Leute, mit denen ich zu tun habe an den Schulen, wie an der DJS, wo ich als freier Dozent arbeite, an der Zeitenspiegel-Reportageschule in Reutlingen oder an anderen und eben an meiner Reporterakademie in Berlin. Das sind alles Leute, die wollen was. und die sind leidenschaftlich und die brennen für etwas. Und diese Energie gesellschaftlich nutzbar zu machen, über gute Ausbildung, über gute Weiterbildung, über Mentorships, über die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die ihren Werkzeugkasten weit aufmachen, um die nächste Generation profitieren zu lassen davon, uneigennützig auch. Das sind die wichtigen Dinge, die wir brauchen gesellschaftlich.
Frau Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München, brennen Sie alle bei Ihnen?
Ja, unglaublich.
Sie nehmen nur solche, die brennen?
Also es ist ja relativ, wir haben ja so blindes Verfahren, wo man sich über mehrere Stufen durchsetzen muss. Im Übrigen ist auch ein Problem dann der Frage, also wir gucken ja gar nicht auf den Lebenslauf zunächst mal, sondern auf die Reportage, die eingesandt wird, dann auf die Tests, die abgelegt werden und so weiter. Das würde Michael Obert wahrscheinlich auch bestätigen. Nach einem halben Jahr an der Schule sind sie allerdings dann relativ erschöpft, weil wir sie von morgens bis abends triezen und dann geht das Glänzen in den Augen langsam
etwas
zu
müde.
Etwas Hohläugigkeit.
Man muss es ja auch schon sehr wollen, das haben Sie ja vorhin auch gesagt, heute in den Journalismus zu gehen. Man muss das schon sehr wollen, wenn man die prekären Beschäftigungsverhältnisse kennt, wenn man eben weiß, dass das Ansehen des Berufs auch stark gelitten hat in den letzten Jahren.
Das Interessante ist allerdings, wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf, dass gerade in den letzten 2-3 Jahren haben wir haben ja 45 Schüler pro Jahr, die haben keine Probleme, Stellen zu finden. Also es gibt im Moment gerade eine bessere Situation, ganz offensichtlich auf dem Arbeitsmarkt. Keine Ahnung, wie lange die dauert, aber das ist im Moment bei unseren Absolventen nicht das Problem.
Wie ist denn bei Ihnen das Geschlechterverhältnis? An der Universität sind es eben überwiegend Frauen, was man ja auch damit erklärt, dass Männer sich eher Berufen dann zuwenden, wo man mehr Geld verdienen kann.
Ja, ich glaube ungefähr 60-40 oder so. Also mehr Frauen, aber nicht deutlich mehr Frauen.
Jetzt doch noch mal bitte die Wissenschaft, Frau Professor Losen, zu Hilfe zu nehmen. Denn die Frage ist ja auch, brauchen Journalistinnen und Journalisten künftig andere Fähigkeiten und Fertigkeiten? Was ist zum Beispiel in Richtung Allgemeinbildung? Was ist da Weltwissen, Budget, Betriebswirtschaft? Sie sind Betriebswirtschaftler, Herr Obert, zum Beispiel. Was ist da notwendig aus Ihrer Sicht, jetzt mal die Metaperspektive von Wissenschaft?
Da gibt es ja ganz unterschiedliche und geteilte Meinungen. Wir haben ja auch sowas wie den Entrepreneurial-Journalisten, also den Unternehmer-Journalisten. Ja. Also auch so eine neue Figur, die es einfach gibt, ja, weil man eben auch in der Ausbildung den Nachwuchs darauf vorbereitet, keine Festanstellung zu bekommen und sich eben als freier Journalist zu arbeiten beziehungsweise oder ein eigenes Start-up zu gründen. Ja. Das heißt, die werden zum Teil auch in den unterschiedlichen Studiengängen systematisch darauf vorbereitet, was bedeutet das eigentlich? Und das kommt natürlich auch mit allen möglichen Ambivalenzen. Also während man früher gesagt hat, in der klassischen Presse, es gibt eine chinesische Mauer zwischen Anzeigenabteilung und Wirtschaftsbetrieb und Redaktion, ist in dieser Figur des Unternehmerjournalisten ja beides zusammen. Ja? Und das kommt auch nicht nur mit positiven Effekten. Ja? Also insofern ist das sicherlich eine neue Qualifikation, die gefordert und herangetragen wird an den Nachwuchs, gleichzeitig aber eben auch damit verbunden, dass das Schwierigkeiten mit sich bringen.
Maja, welche alten und neuen Fähigkeiten brauchen Journalisten?
Das macht mir alles einen zugeordneten Eindruck. Jetzt bildet man schon junge Leute aus, dass sie halb Journalist sind, vielleicht Start-up. Ich habe 1967 ein Medienunternehmen gegründet mit 120.000 Franken Umsatz, habe es 1980 verlassen, hatte 6 Millionen Umsatz und habe also das, was Sie da mit, habe ich einfach gemacht mit einem Kollegen, mit verschiedenen Kollegen.
Machen
also
Sie
das,
heute auch einfach.
Ja, bitte. Man macht es einfach. Mir fehlt das Spontane. Ich möchte Chefredaktoren, die sitzen, die entdecken einen, sie lesen einen, sie sitzen mit ihm zusammen und sagen, komm zu uns, ich gebe dir so viel. Diese Entdeckungslust, auch diese direkten Zugänge, nicht alles wohlgeordnet. Ich weiß, das ist halt jetzt so, der Mensch beginnt mit dem Abschluss, den er an der Universität macht, aber das scheint mir falsch. Es braucht etwas Anarchischeres. Dieses Metier, dieser Beruf ist ein Beruf der Gesellschaft selbst. Das ist nicht ein Beruf, den man quasi einem, einem Berufsbild delegiert, sondern das ist die Gesellschaft selbst. Und wer in dieser Gesellschaft formulieren kann, schreiben kann, neugierig ist und das umsetzen kann, filmen kann, Ton machen kann, Radiosendungen moderieren kann, weil er das Talent hat, der gehört da rein. Da braucht es gar keine Umwege. Diese Umwege soll es auch geben. Aber es dürfen nicht die Zuwege sein, die dann alles verengen. Es braucht andere Wege dazu.
Herr Obert, Sie sind Quereinsteiger. Sie kommen aus einer ganz anderen Welt und sind in eine andere, ganz andere Welt gegangen. Würden Sie das unterstreichen?
Also ich habe das Gefühl, also die Frage war ja, was brauchen Journalisten künftig noch mehr, als sie es ohnehin schon brauchen? Was brauchen sie jetzt? Sie brauchen Neugier, sie brauchen eine gute Ausbildung, sie brauchen ein ethisches, zuverlässiges ethisches Verständnis davon, was sie tun. Sie müssen mit Menschen umgehen können. Wenn wir sehen, wie sich unsere Gesellschaft, ich sage mal, globalisiert, wie multikulturell unsere Gesellschaft wird. Einfach mal um ein Beispiel herauszugreifen, soziale Kompetenz, soziale Intelligenz, Empathie. Als Journalist muss man auch Vertrauen erwecken, muss Vertrauen auch halten können gegenüber Menschen, damit sie einem was erzählen, damit sie einem offen begegnen, damit man das auch dann auch schreiben kann, auch wahrhaftig schreiben kann. Und ich glaube, dass in diesen sozialen Kompetenzen, da sehe ich ganz viel schon bei jungen Journalistinnen und Journalisten, die sind da. Was eindeutig komplexer wird, ist die Zusammensetzung der Welt. Die Zusammensetzung auch unserer Gesellschaft. Also da werden zum Beispiel solche Sachen gefragt wie interkulturelle Kompetenz. Wo soll die herkommen? Wenn ich hier mit Syrern zu tun habe, mit Irakern zu tun habe, mit Menschen, die von überall herkommen. Nirgendwo, an keiner Schule wird interkulturelle Kompetenz gelehrt. Mhm. Und dann müssen wir uns fragen, wenn diese Kompetenz nicht da ist, stimmt das, was wir erfahren und dann schreiben? Tragen wir im interkulturellen Bereich zum Beispiel zu den Chancen bei, die wir davontragen könnten von dieser neu zusammengesetzt, oder tragen wir unbewusst, ungewollt dazu bei, den super rechten Flügel das Futter hinzuwerfen, auf das diese Ecke nur wartet.
Frau Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule München, muss da einfach mehr in Richtung Lebenserfahrung auch geschaut werden bei dem Zugang, oder müssen auch für Soft Skills, für Empathiefähigkeit Angebote gemacht werden? Machen Sie das vielleicht schon sogar?
Ja, und ich sehe auch eine ganz große Vielfalt, was Lebenserfahrung angeht, bei unseren Schülerinnen und Schülern. Also ich glaube, die Frage ist ja so ein bisschen, kann man zum Beispiel zwischen wahr und falsch oder der Gesellschaft zu helfen, zwischen wahr und falsch zu entscheiden. Natürlich hat das viel damit zu tun, hat man selbst eine gewisse Sachkenntnis, was hat man für eine Lebenserfahrung. Es ist aber tatsächlich so, dass es nicht schlecht ist, wenn man auch einen kleinen Kurs gemacht hat in Digitalverifikation und weiß, wie man den Computer verwenden kann und das Internet verwenden kann, um zu zeigen, dieses Foto ist ein Fake. Also das muss ich schon auch sagen, also eine Professionalisierung hat auch schon seinen Sinn in der Journalistenausbildung.
Frau Preußer-Losen, nochmal die Wissenschaftsseite.
Ja, absolut. An diesem Bereich kann man es geradezu exemplarisch deutlich machen. Also was sich an Verifikationstechniken im Journalismus gewandelt hat und ja auch kontinuierlich wandeln muss, das ist ja so eine Art Wettlauf, ja. Das erfordert eine Professionalisierung. Und ich wundere mich auch so ein bisschen, wir haben so eine kleine Paradoxie in unserer Betrachtungsweise. Wir sagen auf der einen Seite, ja, jeder kann Journalismus ähnlich aktiv werden. Und auf der anderen Seite fragen wir uns, wie können wir denn den Zugang zum Journalismus irgendwie noch vielfältiger gestalten? Also jeder kann heute Journalismus ähnlich aktiv werden. Und das passiert ja auch. Und das ist ein Teil der Folgen, über die wir ja heute reden. Und der Krise und der Glaubwürdigkeitskrise im Journalismus und überhaupt der gestiegenen Anforderungen.
Was sagen Sie denn jetzt denen, die aus ihren Studiengängen heraus in den Journalismus gehen wollen? Lasst euch ein bisschen Wind um die Nase wehen, oder was wäre die Empfehlung? Oder jeder so, wie er es will und kann und soll?
Also ich bin ja vorwiegend in der Forschung tätig, aber und lehre auch einmal im Semester, biete ich ein Seminar an. Und da geht es vor allen Dingen um wissenschaftliche Qualifikation so, und um theoretische Qualifikation. Das heißt, ich bin da an einer anderen Stelle. Was für mich da ganz persönlich wichtig ist in der Ausbildung und in der Wahrnehmung, ist, die jungen Leute dafür zu sensibilisieren, dass Journalismus eine Beschreibung von Wirklichkeit anbietet.
Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir vielleicht die Runde zusammenfassen können, und zwar mit einem Blick auch in mittelfristige Zukunft. Wie geht es denn mit diesem journalistischen Berufsbild und Selbstverständnis im Lichte von gesellschaftlichen Erwartungen weiter? Was für Journalistinnen und Journalisten brauchen wir? Wie ließen sich also genau solche Lebensnähe und auch Lebenserfahrung und Bürgernähe erreichen? Ihre Einschätzung, wo sind wir da in 5 bis 10 Jahren etwa, um mal die Mittelfristigkeit anzusprechen? Henriette Löwisch, die Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München.
Also in 5 bis 10 Jahren brauchen wir dringend Journalistinnen und Journalisten, die unabhängig denken, die mutig sind tatsächlich, die sehr innovativ sind, die human sind im Umgang und die aber auch sehr viel Sachkenntnis haben, und zwar jeder in seinem Bereich. Mhm.
Professor Wiebke Loosen, Kommunikationswissenschaftlerin am Hans-Bredow-Institut in Hamburg, dem Leibniz-Institut für Medienforschung und Universitätsprofessorin in Hamburg.
Ja, meines Erachtens, und dafür sehen wir jetzt schon auch erste Zeichen, werden sich die Anforderungen oder auch die Selbstanforderungen im Journalismus weiter ausdifferenzieren. Das heißt, wir haben jetzt nicht über Constructive Journalism oder solche lösungsorientierten Journalismusformen geredet, aber solche Formen werden wir mehr haben im Journalismus und damit auch eine Vervielfältigung des Selbstverständnisses in den Redaktionen selbst. Das heißt, wir kommen ein Stück weit weg vom, beziehungsweise der Kern der Journalismus, des objektiven Journalismus, der wird bleiben, und drumherum werden sich viele verschiedene Formen weiter etablieren, auch in etablierten Medienredaktionen.
Michael Obert, freier Journalist, Buchautor, Dokumentarfilmemacher und Gründer der Reporterakademie Berlin.
Wir brauchen, was wir schon die ganze Zeit brauchen, auch in Zukunft. Wir brauchen gut ausgebildete Journalisten. Wir brauchen leidenschaftliche, begeisterte Journalisten, die dafür brennen, was sie machen. Dafür brauchen wir auch eine erhöhte Wertschätzung für Journalismus und für seine Rolle in einer vitalen Demokratie. Und Journalismus ist dabei, das Monopol der Meinungsmache zu verlieren, hat es vielleicht schon verloren. Umso wichtiger ist, dass diejenigen, die professionelle Journalisten sind, dann auch eine saubere, ordentliche, qualitativ hochwertige Arbeit machen, um sich zu differenzieren.
Der Schweizer Publizist Frank Ammeyer.
Wir werden Journalisten haben und natürlich brauchen, wie wir sie hatten und brauchten. Sie werden technisch eine andere Bildung haben. Sie lernen Filmen mit dem Handy oder was auch immer. Sie lernen Fake News entdecken und aufdecken auf dem Smartphone. Das alles. Aber sie werden Journalisten sein müssen, die diese Gesellschaft erfassen, darstellen. Aus einem großen Wissen heraus. Aus einer Begeisterung heraus, Journalisten, die eigentlich ihr Journalistenleben als Bildungsroman betrachten. Das ist ja das Wunderbare an diesem Beruf.
So möge der Journalistenberuf auch künftig Profil und Berufszufriedenheit mit sich bringen, damit nicht Mark Twain eines Tages vielleicht doch recht hätte, der einmal sagte, Journalisten sind Leute, die ein Leben lang darüber nachdenken, welchen Beruf sie eigentlich verfehlt haben. Guten Abend.
In einer weiteren Ausgabe unserer Reihe Auf den Punkt Medienquartett übertrugen wir live aus dem Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur in Berlin eine Diskussion über das Thema Mehr Lebenserfahrung und Bürgernähe. Welche Art von Journalistinnen und Journalisten brauchen wir? Teilnehmer waren Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule München, Professorin Wiebke Loosen, Universität Hamburg und Wissenschaftlerin am Hans-Bredow-Institut, Frank A. Meyer, Schweizer Publizist, sowie Michael Obert, freier Journalist und Gründer der Reporterakademie Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Christian Flotow.